1, 2, 3, 4.
Hallo, ich bin es wieder, Michael. Ich bin heute in der Früh um 6 aufgestanden, dann habe ich einen Apfel gegessen.
Pension Scheller.
Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Michi Buchinger. Hallihallo.
Schön da zu sein. Danke für die Einladung. Viel lieb von dir.
Ja, voll gern. Michi, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einem Kabarettisten stellen kann. Wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
Das ist eine lange und steinige Geschichte. Ja, ich komme ja eigentlich aus der Welt des Internets.
Ich weiß. Und umso spannender finde ich.
Ich finde es eigentlich auch, weil ich habe es im Alter von, ich würde sagen 15, 16 mit meinen YouTube-Videos angefangen. Das war quasi im Jahr 2009, da war YouTube ja noch nicht so das große Ding. Und ich glaube, das war ein bisschen Vorteil von mir, dass ich recht früh dran war. Also in Österreich gab es nicht so viele YouTuberInnen, wie es das heute gibt. Und ich glaube, so sind einige auf mich aufmerksam geworden, weil ich einfach früh dabei war, und das waren halt immer so jugendliche Spompernadeln. Vieles davon ist mir ein bisschen peinlich heute. Aber gut, dazu stehe ich. Ich lösche nichts aus dem Internet raus.
Ja, ich habe mir ältere Sachen angeschaut und ich finde, du hast von Anfang an sehr viel Talent mitgebracht. Es wirkt von Anfang an, finde ich, eigentlich sehr ansprechend, sage ich mal.
Das ist lieb. Dankeschön. Manche ältere Videos, wenn ich die schaue, weiß ich mir die auch zu schätzen und dann ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Naja, und im Hinterkopf habe ich schon immer gehabt, dass ich irgendwann gerne was auf einer Bühne machen würde, weil meine Vorbilder oder Leute, an denen ich mich orientiert habe, waren jetzt selten Social Media Stars, sondern eher Kabarettisten und Kabarettistinnen.
Echt? Das ist und, witzig.
Und dann dachte ich mir, na gut, ich möchte das nicht unprobiert lassen. Ich war immer aber ein sehr, wie sagt man, nervöses Kind, besonders was Sprechen in der Öffentlichkeit betrifft. Das heißt, ich war vor jedem Referat sehr angespannt, Wochen vorher. Und dann dachte ich mir, na gut, ich meine, da ist das Internet ein gefundenes Fressen, du brauchst doch nur die Kamera auf dran, redest alleine was rein und tausende Leute können sehen. Aber irgendwann dachte ich mir, gut, ich springe halt jetzt einfach über diese blöde Angst drüber und probiere das auch mal auf einer Bühne.
Auf der Bühne.
Und es hat gut, also ich meine, ich habe mich rangetastet. Ja. Der erste Auftritt ist so vor 60 Leuten, das war okay. Dann ist immer ein bisschen mehr geworden und jetzt passt's voll. Also jetzt ist es mir eigentlich wurscht, jetzt rede ich gerne vor vielen Menschen.
Okay. Und hat dir im Internet zu Beginn geholfen, dass man schneiden kann zum Beispiel? Hat diesen Druck außergenommen?
Auf jeden Fall. Ich habe so viele Pausen gemacht. Ich habe eigentlich jeden Satz oder sehr viele Sätze in meinen ersten Videos neu angefangen. Meine allerersten Videos waren auch immer Sketches. Das heißt, ich habe da immer Rollen gespielt oder sehr, sehr oft zumindest und nicht direkt in die Kamera gesprochen. Und zwar aus dem Grund, dass ich einfach sehr nervös geworden bin oder sehr angespannt, sobald ich direkt in die Kamera sprechen musste. Und das war eher so ein Mittel zum Zweck, dass ich sage, ich schreibe jetzt so ein Drehbuch, wo ich quasi mit einer anderen Person spiele und dort hinschaue, damit ich nicht
in die damit Kamera du nicht eins zu eins kommst sozusagen.
Ja.
Okay. Und dein erstes Video, das so richtig groß worden ist, das war dieses Facebook-Video. Und das war bereits so eins, wo du verschiedene Figuren spielst, die, wie erklären das jetzt richtig, die sozusagen Facebook verschiedenartig nutzen und dann erzählen, wie es ihnen gerade damit ginge, wenn es im realen Leben
Genau. Ich habe quasi so Facebook ins reale Leben übersetzt, weil ich mir dachte, okay, so wie sich die Menschen auf Facebook verhalten, verhalten wir sie ja zum Beispiel nicht auf der Straße und wollte das halt irgendwie veranschaulichen. Und das
das ist total gut geworden. Ich habe vorher schon gehört davon irgendwo, dass das der erste richtig großes Video war. Dann haben wir gedacht, okay, das schaue ich mir jetzt einmal an, in der Vorbereitung natürlich. Und es ist tatsächlich total witzig eigentlich.
Ich fand ja, danke.
Und das war eigentlich von Anfang an so eigentlich der Zugang, dass es lustig sein sollte. Das ist ja nicht zwingend so, wenn man sagt, jetzt ich starte so, und ich sage jetzt nochmal das Wort, ich starte so eine Karriere als Influencer, dann ist man ja nicht sofort einmal zwingend witzig. Aber bei dir war das schon so.
Das stimmt natürlich. Ja, danke, dass du das sagst. Ich wollte eigentlich, oder es war immer so mein Ding, halt einfach im Freundeskreis lustig zu sein. Und am Anfang waren ja diese Videos wirklich gedacht für den inneren Kreis.
Okay.
Ich habe die immer so, also ich glaube, meine ersten Videos habe ich eigentlich nicht auf YouTube, sondern auf MySpace veröffentlicht. Das war ja damals das soziale Netzwerk, das alle genutzt haben. Und ich habe das eher mehr so herumgeschickt. Irgendwann hat dann mal jemand gesagt, willst du es nicht auf YouTube stellen? Da können es vielleicht mehr Leute sehen. Und ich dachte mir, okay, was soll das bringen? Und das heutige ist ich sehr froh, dass ich es gemacht habe. Aber ja, ich musste da früh einiges lernen, weil meine ersten Videos waren immer noch so ein bisschen, da habe ich viel gelästert über Lehrer und Lehrerinnen.
Echt?
Nie namentlich, das werde ich schon sagen, aber ich habe schon so gesagt, meine Lateinlehrerin, meine Mathelehrerin, und es hat mich, ich bin froh, dass ich das im ersten Jahr gelernt habe, die Videos landen dann immer bei den Leuten, die sie nicht sehen sollen. Schon, also es ist tendenziell schon so.
Okay. Hast du Probleme gekriegt damit?
Ja. Echt? Also ich musste wirklich, da gab es so eine Situation, wo ich auch ins Lehrerzimmer gerufen wurde, wo so 3-4 Lehrerinnen gesessen sind, die ja ein bisschen geweint haben.
Na,
und gesagt haben, das ist so gemein, was du da machst. Ist so gemein. Ja, es war wirklich, und ich habe mich dann schon komisch gefühlt, weil ich war halt 16, diese Leute waren so zwischen 40 und 50. Ich dachte mir, die waren jetzt wegen mir. Ich meine, ich hätte mir das ja auch nicht gedacht.
Ja.
Und die haben mich natürlich entschuldigt, aber halt auf die Art und Weise, also ich musste mich halt entschuldigen. Es hat mir leid getan. Nur gleichzeitig dachte ich mir, jetzt bist du schon seit 20 Jahren Lehrerin.
Ja, klar.
Aber ja, wenn es dann nochmal eben, ich war immer ein relativ braver Schüler, und dann ist es dann vielleicht sowas von mir zu hören, ist vielleicht besonders enttäuschend.
Verstehe.
Und ich habe es gut eingesehen und einige Blumensträuße gekauft, und dann war ich wieder ein bisschen besser gestellt, hoffentlich. Ja, aber das macht man nicht. Das verstehe ich.
Ja, verstehe. Aber du hättest wahrscheinlich auch nicht gerechnet damit, oder? Dass die das sehen.
Überhaupt nicht, weil ich mir dachte, die haben ja wohl, keine Ahnung, ich dachte mir nicht, dass Lehrer YouTube-Videos schauen in erster Linie, und in zweiter Linie, ja, dass das auch meine Videos hatten halt am Anfang so 20, 30 Klicks, dann waren es vielleicht mal 100, und dann dachte ich mir, gut, wie stehen die Chancen, dass da wirklich jetzt jemand dabei ist, den ich da zum Thema mache?
Ja, aber da hat es wahrscheinlich irgendjemanden gegeben, der dann schon dafür gesorgt hat.
Na, sicher, das ist eine kleine Schule gewesen, da spricht sich alles herum, also da hätte er ein bisschen weniger naiv sein können.
Mhm. Naja, aber im Nachhinein ist es alles gut gegangen.
Es ist eigentlich alles gut gegangen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man die dann wirklich verziehen haben oder mich je wieder sympathisch gefunden
haben. Ich glaube, du bist so eine typische Geschichte, wo jetzt alle sagen, der war einmal bei mir.
Ah, wirklich? Ich hoffe, ich warte noch immer auf die Einladung. Weil hier und da früher, ich war ja einmal Schüler, sind immer irgendwelche Leute gekommen, die früher an der Schule waren und haben irgendeine Lesung gehalten. Ich war
noch nie dort. Ganz sicher.
Ich weiß nicht. Meine Inhalte sind nicht so jugendfrei wahrscheinlich, deswegen.
Ich glaube, sie werden sogar total passend. Meine Einschätzung jetzt einmal. Ich glaube, wenn du in die Schule kommen würdest, es gibt ja viel so Gäste, die dann kommen, und die kommen halt, und dann man denkt sich als Schüler, da kommt halt irgendwie.
Ja, genau.
Ich glaube, bei dir besonders, oder?
Ich hoffe es doch.
Ja, eben. Du hast während der Schule schon mit YouTube-Videos begonnen.
Genau.
Und du hast damals schon kabarettistische Vorbilder gehabt, hast du gemeint?
Ja, es waren halt mehr so weibliche amerikanische Comedians, die Joan Rivers, die Margaret Cho, so ich weiß irgendwie so wirklich? In dieser Ecke. Und ich weiß gar nicht, wie ich auf das gekommen bin.
Das wäre jetzt so nämlich wirklich die Frage, weil du, glaube ich, bist im Burgenland aufgewachsen. Und das ist schon ungewöhnlich, oder? Dass man, ich möchte jetzt nicht sagen, ausgerechnet vom Burgenland, aber
kannst du nicht sagen?
Aber vor allem, dass man in dem Alter dann so amerikanische Stand-Up-Comedians.
Ja, ich weiß nicht, woher. Also ich glaube, es war natürlich auch dem Internet zu verdanken.
Wahrscheinlich, ja.
YouTube, irgendwie hat mir der Algorithmus da mal irgendwas zugespielt, wo ich mir dachte, hey, die gefällt mir.
Okay, und das war tatsächlich dann so eine Perspektive für dich?
Das war eine Perspektive für mich, aber natürlich die ersten, also ich habe nicht den ersten Clip gesehen vor so einem Auftritt und dachte mir, das will ich machen. So war es halt eigentlich nicht. Ich dachte mir, das ist witzig, das unterhält mich, gefällt mir gut. Dann schaust du es halt länger an und irgendwann denkst du dann so nach ein, zwei Jahren, na gut, das war schon irgendwie nett, was in die Richtung zu machen.
Okay.
Weil ich ja lange Zeit nicht wusste, was ich machen will. Mhm. Ich komme aus so einer Familie, also ich habe zwei ältere Geschwister, die arbeiten alle für meinen Vater, und ich dachte mir, dass mir ein ähnliches Schicksal, was grundsätzlich was Gutes ist, aber es ist halt eine Immobilienfirma, ist jetzt nicht mal meine Leidenschaft.
Okay, aber du kommst aus einer Unternehmerfamilie.
Ich komme in dem Sinn aus einer Unternehmerfamilie, aber ihr wolltet auch nie in dieses, ich dachte mir, gut, wenn die zwei Älteren dort eh schon arbeiten,
kommt
auf mich auch nicht mehr.
Abgedeckt.
Ist abgedeckt, passt.
Okay.
Wenn es mal irgendwen brauchen für Social Media, würde ich schon machen. so nebenbei, aber nicht Fulltime.
Okay, ja. Und jetzt ist es dann bei dir so Schritt für Schritt größer geworden, bis es wirklich sehr groß geworden ist. Wo waren denn so Punkte, wo du gemerkt hast, okay, wow, da tut sich jetzt echt was?
Ich glaube, wenn man so das erste Mal auf der Straße vor jemandem angesprochen wird, den man nicht kennt,
ja,
sagen sie ja. So, okay, irgendwie.
Das war dann in Wien aber schon, oder?
Nein, das war tatsächlich irgendwie so ein Eisenstadt, da hat mir irgendein fremdes Mädchen auf den Mund geküsst. Ich wollte das gar nicht. Nein. Also darfst du aus heutiger Sicht auch nicht erzählen, das war eigentlich nicht okay. Aber gut, wir waren beide jung und sie hat sich einfach so über meine Videos gefreut. Und das war eine meiner ersten, unter Anführungszeichen, Zuschauerbegegnungen. Und dann dachte ich, ist das jetzt immer so.
aber witzig, du hast sie nicht gekannt vorher.
Nein, nicht wirklich. Aber gut, ich glaube, die war schon ein bisschen eindeselt. Es war zu einer späteren Stunde, sagen wir so. Also ich war nicht ganz nüchtern.
Du warst fort, kann man sagen.
Ich war fort.
Okay.
Und da sind wir gut ins Gespräch gekommen. Und ja. Und dann natürlich, wenn die Klicks ein bisschen größer werden. Also ich muss sagen, es ist ja irgendwie schön und irgendwie komisch, dass eines meiner ersten Videos auch mein erfolgreichstes ist. Das hast du angesprochen mit diesem Facebook im realen Leben. Das war einfach zu einem guten Zeitpunkt, glaube ich. Da war gerade dieser Facebook-Film in den Kinos, Social Network, und ich war strategisch, habe ich mir gedacht, haha, da mache ich ein Video dazu.
Hast du wirklich gedacht?
Irgendwie schon. Ich dachte mir, es ist gerade in vieler Munde oder in aller Munde. Und ich, ja, gell. Sollte ich öfter mal probieren. Und genau, und das hat sich dann sehr schnell verbreitet und hat über 1 Million Klicks. Und das ist mir, werde ich schon sagen, dann auch nimmer mehr so gelungen. Die Videos wurden dann schon gut geklickt. Aber so diese Größe habe ich in dem Sinn nicht mehr dann bekommen. Finde ich aber, ist jetzt kein Wunderpunkt mehr.
Dass du die beklagen kannst über Zuschauerzahlen und so
weiter. Nein,
ich beklagen halt, nicht. Es ist so, glaube ich, wie in der Musik, oder? Kann man vergleichen, wenn eine Band einfach einmal einen Hit hat, dann hat man es am Schirm und so war es bei dir dann.
Ja, genau. Das stimmt auf jeden Fall. Also bis ab da, und das war relativ früh, das war so 2011 oder 2010, habe ich mir gedacht, und da wurden dann die Videos wirklich um einiges besser geklickt. Es sind viele Abonnenten dazugekommen. Und das war schon gut. Und dann bin ich eigentlich nach Wien gegangen, um zu studieren. Ich habe dann im Endeffekt English and American Studies studiert. Das war, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Es ist wirklich ein reines Interessensstudium gewesen, aber war eh schön. Und ich habe dann meinen Bachelor gemacht und erst, ich kann mich erinnern, ich habe, glaube ich, gleichzeitig meine Bachelorarbeit geschrieben und mein erstes Buch. Und dann war ich fertig mit der Uni und erst dann habe ich mich, glaube ich, selbstständig gemacht. Und da habe ich dann das erste Mal 2014 oder so mit YouTube Geld verdient. Also erst relativ spät, würde ich sagen, weil wenn du 5 Jahre lang was machst und dann.
Das stimmt tatsächlich, weil 5 Jahre ist schon ein langer Atem im Prinzip, wenn man sagt, man verdient nichts damit und es ist ja doch letztlich schon ein zeitlicher Aufwand.
Ja, ja.
Aber du hast nie in der Zeit das Gefühl gehabt, weil jetzt genügt es dann eigentlich wieder, sondern wolltest das einfach.
Na, es hat halt Spaß gemacht. Und das sehe ich ja ganz oft. Ich habe letztens wieder Leute kennengelernt, die jung sind. So 17-jährige TikTokerinnen.
Ja. Okay.
Und dann habe ich halt die gefragt, was die so verdienen. Und die haben gesagt, eigentlich auch nichts. Und haben aber zum Teil 1 Million Follower oder so. Und dann fand ich das eigentlich arg, dass man mit TikTok nicht so viel. Und da hat man aber auch gemerkt, okay, das macht denen noch Spaß. Und deswegen machen sie es halt. Und genauso war es ja bei mir. Ich habe es auch 5 Jahre lang aus Lust an der Freude gemacht und dann dachte ich mir, gut, jetzt könnt ihr langsam
werfen. Ja, weil ich glaube in dem Zeitraum, oder jetzt so geschätzt, so Mitte der 10er Jahre ist ja das dann also richtig populär geworden, Influencer und so weiter.
Ja.
Da hat man das ja dann auch gehört, nicht, dass Leute so viel Geld verdienen damit und so weiter. Und da warst du im Prinzip ja in Österreich der Erste und fast der Einzige Zeit lang, war so meine Wahrnehmung, oder?
Ja, möglicherweise, bin mir nicht sicher. Es gab sicher andere, also aber das waren oft dann vielleicht unterschiedliche Bereiche.
Ja, genau, besonders die Daria, glaube ich. Das war so meine Wahrnehmung. Da warst du und die Daria und ihr wart so die Vorzeige Influencer, würde ich jetzt einmal sagen. So
das ist interessant.
Also das ist aber nur meine Wahrnehmung. Ja. Ich bin nicht so nicht so intuit, sage ich jetzt einmal.
Ja, verstehe. Mhm. Na, ich habe das Gefühl, wir wurden eine Zeit lang auf jeden Fall von den klassischen Medien immer irgendwie ganz gern präsentiert, ja, wie du ja, sagst, als, genau, als irgendwie so Vorzeige-Influencer. Mhm. Und ich dachte mir eh die ganze Zeit, ja, vielen herzlichen Dank, aber es gibt schon noch andere.
Ah ja, okay.
Okay. Aber grundsätzlich kann ich mich darüber natürlich nicht beschweren.
Ja, klar.
Und bin auch sehr dankbar, dass das so...
Ja.
Also da dann bei einigen Leuten am Radar aufgetaucht bin, dadurch bestimmt.
Ja, und du hast aber dann eben ein bisschen einen anderen Weg gewählt als die meisten und damit kommen wir jetzt wieder zum Kabarett, nämlich du bist dann den Schritt gegangen und einmal auf die Bühne.
Ja.
Und das war für die mehr oder weniger logisch, weil du es ja immer schon ein bisschen so angelegt hattest, sag ich
mal. Ja, ich meine, ich habe eine Zeit lang war das ja ein großer Trend, diese sogenannten Influencer-Conventions oder wie man das auch nennen mag, wo die Leute zum Teil 30 Euro Eintritt zahlen, 3 Stunden in der Schlange stehen, damit sie dann für 5 Sekunden irgendein Selfie machen können und sie dann beim nächsten anstellen. Ah. Und ich war da manchmal bei sowas dabei, jetzt natürlich nicht als Headliner, sondern halt irgendwie so als kleiner Typ daneben, aber ich habe gemerkt, okay, es stehen, also die Schlange an Leuten, die bei mir stehen, ist ja gar nicht mal so klein, offenbar. Und ich habe dann aber so ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich mir dachte, die, denen Leute, die da sind, denen wird ja nichts geboten, außer... Die kriegen kein Show. Ja, sei ich, für ein paar Sekunden, aber die kriegen keine Show, die kriegen nichts. Und dann dachte ich mir, gut, ja, offenbar gibt's einige Leute, die dazu bereit wären, wohin zu kommen und sich mich anzusehen oder halt irgendwie auch unterhalten zu werden. Und dann dachte ich mir, gut, vielleicht sollte ich wirklich mal auf die Bühne gehen. Und dann habe ich mir, ich weiß nicht, warum ich früher so viel Mumm hatte, aber einfach verschiedene Kabarett-Manager und Managerinnen angeschrieben.
Ah,
aus dem Nichts.
Okay. Also sagt, nur, hey. Nur ohne Programm, oder wie?
Ja.
Echt, super, voll gut.
Weil ich mir dachte, ich meine, ich finde es, ich respektiere wirklich alle Kabarettisten und Kabarettistinnen, die halt diesen wirklich, ich stelle mir das wirklich mühsam vor, wenn es die erst so deine Zielgruppe so ein bisschen aufbauen musst.
Ja,
vor halt live auch.
Genau.
Ja. Bei Open Mic Nights oder wie auch immer man das macht.
Ja.
Und ich dachte mir, okay, Argument, ich habe zu dem Zeitpunkt, was sind 100.000 Follower gehabt und dachte mir, die, es gibt ja die Leute schon, ich habe nur vor ihnen noch nicht gespielt, ich habe keine Bühnenerfahrung, ich würde schon gerne ausprobieren, ich will es jetzt nicht unbedingt vor Fremden ausprobieren, vielleicht verunsichert mir das nur, das heißt, wir haben dann einen Rahmen geschaffen, wo ich wirklich, okay, das vor 80 oder 60 Menschen aus meiner Community, aus meiner Zielgruppe machen konnte, weil ich mir dachte, gut, für die ist ja das im Endeffekt und ich musste erst ein bisschen, wie sagt man, komfortabel oder mit da reinfühlen, dass es auch okay ist, wenn mal Leute kommen, die mich nicht kennen. Ja, die werden mich auch lustig finden.
Ja, klar.
Nur am Anfang fand ich halt den Gedanken, da jetzt wirklich vor einigen Leuten zu spielen, die mich überhaupt nicht kennen, die noch nie Kontakt mit mir hatten, irgendwie befremdlich, falls das Sinn ergibt.
Na sicher. Na vor allem, ich glaube, es ist ein totaler Vorteil, wenn die Leute dich schon kennen aus dem Internet oder so, weil du einfach als, ich sage jetzt mal, so Begriff so als Character-Show irgendwie definiert bist. Also man muss ja, ansonsten braucht man ja sehr lang, bis man einmal sozusagen sie halt einmal auf die Bühne stellt und einmal irgendwie für sich einmal so findet, okay, wie konnte das überhaupt funktionieren?
Ja.
Und ich glaube, dass du da sehr viel schon gefunden hast, einfach über Videos und so weiter und die Leute, die einfach schon so wahrgenommen haben und das auch wollten.
Ja, gut, dass du das sagst.
Glaube ich schon. Und vor allem, im Endeffekt hat er ja der Erfolg total recht gegeben.
Ja.
Also ich habe unlängst jemandem erzählt, dass du in die Pension Schöller kommst. Und dann ist natürlich sofort wieder diese Geschichte gekommen, die man sie von dir erzählt, nämlich wie du das erste Mal eine Show angesetzt hast im Kabarett Niedermeyer, war die innerhalb von 30 Minuten ausverkauft.
Oh, ja, stimmt. Das ist aber in allerbester Erinnerung, das war, ja.
Und das hat man damals einfach nicht gekannt in der Kabarettszene oder in dem Business, sage ich mal, weil natürlich alle so über Kleinkunstwettbewerbe und so weiter groß worden sind, so Schritt für Schritt, aber dass jemand sozusagen aus dem Internet auf die Bühne kommt und dort schon groß ist, das hat, da warst du der Erste einfach.
Ah, das ist aber schön zu hören, ja, das freut mich, dass man sich aber manchmal so durchaus positive Geschichten über mich erzählt.
Ja, ich hab nur positive
Geschichten. Ach, das ist gut, gut zu hören. Ja, ich meine, das hat mir in dem Moment, als es so war, natürlich auch irgendwie überrascht, weil ich mir dachte, gut, wenn da halt ein paar, wenn da so 5 bis 10 Tickets weggehen am ersten Tag, freue ich mich schon. Aber es war dann halt wirklich, kann man das ganz genau erinnern, recht gut. Und dann sind ein paar weitere Termine im Niedermeyer dazugekommen und da war ich dann wirklich sehr zufrieden. Und das waren dann eben die ersten Dinge, wo ich dann was ausprobiert habe. Und da war ich natürlich auch entsprechend angespannt. Ja. Ich habe, glaube ich, einen Monat lang jeden Tag mein dann fertiges Programm irgendwie geprobt im Spiegel, weil ich mir dachte, ich habe das wirklich sehr ernst genommen.
Ja, das würde
ich sagen. Ich habe das fast ein bisschen zu viel, weil wenn du das jeden Tag für einen Monat probst, ist fast schon, klingt schon fast nicht mehr natürlich, wenn du dann damit auftrittst.
Ja. Und vor allem ist es ganz schön anstrengend eigentlich.
Ja, weil ich bin drauf gekommen, du kannst, wenn ich jetzt sage, das geht mir jetzt natürlich auch so, wenn ich sage, ich probe, das dauert dann halt mindestens 90 Minuten.
Genau.
Ich kann nicht sagen, ich probe jetzt schnell was, sondern.
Ja, genau. Und ich finde, es ist immer ein bisschen eine Überwindung. Wenn kein Publikum da ist, es ist immer so ein bisschen Überwindung dabei, finde ich.
Ja, ich meine, jetzt wird das zweite Programm und da wird eine neue Taktik überlegt, die mir schon in Schulzeiten sehr geholfen hat. Ich nehme mich einmal dabei auf, dann höre ich mir es an beim Joggen.
Okay. Ah ja.
Weißt? Okay. Und dann denken wir, vielleicht merkt man das so irgendwie.
Ja. Also du sitzt nie mit dem Textbuch da, sondern eher.
Naja, dann also dann einmal die Woche setze ich mich schon mit dem Textbuch hin. Aber grundsätzlich versuche ich es jetzt irgendwie zu üben, indem ich es mir irgendwie halt regelmäßig anhöre.
Okay.
Weil ich weiß, dass mir das schon auch ein bisschen hilft.
Ja.
Es reicht ja schon, wenn ich einfach nur die Übergänge und die Reihenfolge irgendwie drin habe und dann kommt es irgendwie frei.
Okay. Und wie alt ist dein Publikum eigentlich so im Schnitt? Kannst du das sagen?
Ja, das kann ich natürlich aufgrund der sozialen Medien ganz genau sagen.
Okay.
Sie sind in der Regel immer so ein paar Jahre jünger als ich. Das heißt, ich bin jetzt 28. Sehr viele, würde ich sagen, sind so Mitte 20, also so 25. Okay. Laut Statistik, da ist der größte Balken irgendwie von 25 bis 34. Mhm. Immer 80% Frauen. Das ist witzig, das zeigt sich auch bei den Auftritten, dass in der Pause die Frauentoiletten absolut überlastet sind.
Echt?
Und am Männerklo ist einfach nichts.
Aha.
Kaum etwas, maximal die Boyfriends, die mitgeschleppt wurden.
Ja,
das ist eh immer schön.
Ja, sicher. Und vor allem, es ist dann sehr studentisch wahrscheinlich.
Es ist relativ studentisch und ich habe jetzt mittlerweile einen guten Blick auf wer mein typischer Zuschauer und wer meine typische Zuschauerin ist, kann ich schon sagen. Es sind wirklich oft Studierende, ja.
Ja, okay. Ich habe auch ein Video von dir gesehen, da machst du mit deinem Freund, mit dem Dominik, einen Flohmarkt.
Ja, ja, ja.
Und das ist ja Wahnsinn, allein wie viele da tatsächlich kommen und wirklich extrem sympathische Leute, ist so meine.
Ich habe das auch gedacht. Ich bin dann einmal wieder so, wenn man denkt, ich habe zu alle einen echt einen guten Schmäh.
Ja,
total. Ich kann mal gut reden. Also ich bin da
total
zum Glück gesegnet. Ich weiß es ja auch, dass von meinen Influencer-Kollegen und Kolleginnen, dass da die erzählen manchmal Horror-Stories von irgendwelchen Leuten, die komplett übergriffig sind und ich muss auf Holz klopfen. Es ist mir selten passiert, dass jemand irgendwie ungut ist.
Ja, also ich war total überrascht. Nämlich erstens mal, das ist ja nicht selbstverständlich, oder? Man macht einen Flohmarkt und dann kommen automatisch gleich mal, das waren ja über Hunderte.
Es war super, es war wirklich schön. Total. Ich habe mir das dann auch gedacht und das war es immer schon sehr zu schätzen. Das ist immer wenn dann irgendwas Neues von mir kommt, sei das jetzt ein neues Kabarettprogramm oder ein neues Buch, es ist, es sind dann immer Leute da, die das netterweise konsumieren oder sie ein Ticket kaufen, die, das ist voll nett. Und ich frage mich dann auch, viele sprechen mir an und sagen, ich bin jetzt dein Fan seit 10 Jahren und ich denke mir so, hast nicht schon langsam die Nase gestrichen voll von mir, geht dann noch nicht auf die Nerven. Immer voll lieb, aber.
Ja, okay.
Ja, sehr treue Zielgruppe.
Super, voll gut. Und du bist ja selber 27 momentan,
bin jetzt 28
geworden.
Und jetzt werde ich bald, was dem Oktober werde ich 29. Ich bin jetzt wirklich irgendwo kursiert. Es kursiert über mich im Internet das Gerücht, dass ich erst 27 bin. Und verstehe mich nicht falsch, ich beschwere mich
nicht. Ja, natürlich.
Wir können das gern weiter verbreiten, aber ich bin tatsächlich fast.
Ja, wie auch immer. Ich finde für den Erfolg, den du hast, auf jeden Fall sehr jung. Und
danke.
Du bist ja auch in dieser Forbes 30 unter 30 Liste. Und die haben wir angeschaut und ich finde, das ist recht interessant, weil eigentlich sind da fast nur so Start-Upperinnen ein paar, aber hauptsächlich Start-Upper. Da steht dann immer in Klammer CEO von irgendeinem jungen Unternehmen. Und bei dir steht dann in Klammer Comedian und ich finde, ja, das kommt total gut so.
Ich fand das auch lustig, immer gedacht, ich habe mir dann die anderen angeschaut und dachte, wow, ich hab da großen Respekt, ich, ja, fühle, ja, mich dann eben irgendwie so als Außenseiter in dieser, mhm, Runde oder so, wie als der Einzige, was irgendwie vielleicht einen Fehler gemacht haben. Aber gut, super.
Ja, eben, total. Ich habe mir nur dann gedacht, ist Comedian das, wie du tatsächlich die jetzt bezeichnen würdest?
Ja, das ist die heiße Frage. Eine Zeit lang, also die Leute werden immer sagen, Influencer ist ja voll okay oder, mhm, komme ich ja her, aber, mhm, eine Zeit lang, also wenn die Leute wirklich sagen, bezeichne dich mit einem Wort, dann sage ich gern Entertainer, weil ich halt finde, ja, alles von, ja, dem, was ich mache, hat irgendwas mit Unterhaltung zu tun. Selbst, mhm, wenn ich jetzt irgendeine Werbung für eine Firma mache, schaue ich, dass, mhm, das halbwegs unterhaltsam ist. Aber gut, das Influencer-Label finde ich auch nicht so schlimm. Ich würde, ja, mich nicht nur als Influencer bezeichnen, weil es halt, andere, ja, Dinge auch gibt, genau, die ich mache.
Genau.
Aber ich bin mir sehr dessen bewusst, dass die ganzen Dinge, die ich mache, halt gut funktionieren, weil ich diese Influencer-Zielgruppe mitbringe und das ist halt schön. Ich komme ja aus dieser Welt, aber,
mhm, ja. Aber du bist mittlerweile wesentlich breiter aufgestellt. Und darauf wollte ich jetzt eigentlich auch ein bisschen hinaus. Mhm. Ich habe mir das da so mal zusammengeschrieben. Du hast einen Kanal auf YouTube, der total gut funktioniert und wo du angefangen hast. Du hast auf Instagram 84.000 Follower, mehr mittlerweile. Du hast einen Podcast, du schreibst Bücher und du bist mittlerweile auf der Bühne. Das sind 5 Berufe eigentlich, ja, könnte man sagen. Aber du siehst die, wenn man es zusammenfassen möchte, als Entertainer.
Ja, ich meine, wenn man versucht, das zusammenzufassen, dann finde ich, kommt da irgendwie so ein Entertainer, ja, raus, ja, weil, ja, die Bücher, die ich schreibe, sind natürlich, aber die sind halt vor allem lustig. Also es ist jetzt, ja, auch kein wissenschaftliches, ja, mhm, Fachbuch.
Nein, sie sind total lustig. Sie sind auch wirklich gut geschrieben. Also ich habe jetzt das letzte so in der Vorbereitung gelesen, dieses
ja,
Hast du
das
noch alle?
Hassbuch, ja.
Ja, und es ist wirklich super geschrieben, muss ich echt,
ja,
sagen.
Ja, danke schön, vielen Dank. Das ist ja mehr so ein Listenbuch, das hat auch, ja, wirklich Spaß gemacht. Ja. Meine, die 2 davor sind mehr so, wie nennt man das, mehr so Anekdotensammlungen, das hat auch irgendwie Freude gemacht.
Ja.
Schon langsam, weiß ich nicht, was ich als nächstes mache, vielleicht ein Krimi.
Okay, diese Anekdotensammlungen sind so ein bisschen wie deine Kolumnen, die kenne ich
ja. Ja, genau, es ist, ja, so in die Kolumnenrichtung, es ist alles ein bisschen länger, weil das fand ich ja so geil daran, ein Buch schreiben zu dürfen, dass du endlich mal ein bisschen einen Platz hast, weil,
ja,
okay, wenn du jetzt irgendwie so eine Kolumne schreibst, sind immer so gut maximal 1000 Wörter, wenn du dann Blogpost schreibst, genauso, und ich bin ja immer nur das Kurze gewöhnt und dann dachte ich mir, ich würde jetzt endlich mal ein Buch schreiben, weil da kann, ja, ich, okay, 60.000 Wörter rausballern.
Ja, was bei deinem Schreibstil sehr auffällig ist, finde ich, du hast da irrsinnig gutes Gefühl für Namen.
Für Namen?
Für Namen. Du sprichst immer Leute mehr oder weniger,
ja,
oder so ironischerweise direkt an und fügst dann einen Namen dazu.
Ja, genau.
Wie kommst du auf diese Namen? Poppt das so auf, oder?
Ja, ganz oft. Ich meine, ich muss halt immer sagen, oft ist es halt, wenn ich mich über was aufreg und dann suche ich so einen Namen, der halt schon irgendwie nach einer anstrengenden Person klingt,
die
halt irgendwie so in die Richtung Bärbel und Babsi und so weiter. Und das tut mir dann voll leid für alle Leute, die wirklich so heißen. Aber ich finde halt, manchmal sind das halt so leid, was du denkst, die ist sicher so eine, die irgendwo den Manager verlangt und sie beschweren will, halt sei typische Bärbel. Was da eben ist. Ja, genau, und so fällt mir das dann irgendwann auf. Ich versuche niemanden zu nehmen, den ich jetzt wirklich, wo ich die Leute wirklich kenne, wenn ich würde jetzt nicht sagen.
Das hat mir ich nämlich gedacht, weil bei mir ist es so, wenn ich sowas mache oder wenn ich das wirklich so machen würde, wie du es machst, dann, dann würden mir immer Leute einfallen, die ich kenne und die würde ich dann deswegen aber wieder nicht nehmen, weil ich es kenne. Also man braucht eigentlich einen großen Pool an Namen, den man mit Assoziationen verbindet, aber wo man niemanden kennt. Ist es so?
Ja, so in etwa ist es. Es sind vielleicht da dann immer so ein bisschen ältere Namen, wo ich in dem Sinn nicht so viele Leute kenne. Aber ich muss generell aufpassen, weil vieles von dem, was ich hier mache, sind halt Erfahrungen aus meinem Leben. Und ich reg mich gern auf und ich erzähle gern was Negatives. Und dann passiert es natürlich schon, dass ich mich vielleicht über jemanden aufreg und die Person erkennt sich dann wieder. Und da ist es ja nicht getan, wenn du den Namen änderst. Da muss ich dann auch schon mal den Beruf ändern, das Geschlecht, das Aussehen, damit ich nicht auf der Straße konfrontiert werde.
Kein
Stress.
Ja, natürlich. Nicht, damit du nicht wieder im Lehrerzimmer landest.
So ist es. Ich glaube, diese Erfahrung hat mich einfach so geprägt.
Ja.
Dass ich mir gedacht, Mensch.
Okay. Der Inhalt von dem Buch, das kann man vielleicht nur ganz kurz sagen, sind 330 Gründe, um täglich aus der Haut zu fahren. Also ja. Du listest Dinge auf, die dir auf die Nerven gehen.
Richtig. Und es ist immer unterteilt irgendwie in so Kapitel wie Restaurants, Kinos, Konzerte genau. und so weiter, Kommunikation, Social Media. Ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter ja. Überblick über
genau.
das alles, über das man sehr aufregen kann. Das
haben wir auch. Die haben wir aufgeschrieben. Es ist eine Enzyklopädie der First World Problems.
Siehst du, sehr gut. Weißt du, was ich bewusst ausgelassen habe? Weihnachten. Weil ich mir dachte, okay. das ist ein eigenes Buch.
Ah.
Schau, wie mein Gehirn funktioniert.
Wahnsinn, wirklich.
Marketing, Marketing, Marketing.
Wirklich, nämlich. und jetzt ist aus diesem Buch, aus diesen 330 Gründen, sich aufzuregen, ein Programm entstanden. Hast du das dann sozusagen diese 330 Gründe hergenommen und eine Dramaturgie drum gebaut? Oder wie Nö. Kann man sich das ungefähr vorstellen?
Nein, weil ich habe dann manchmal wirklich die Sorge, dass, schau, ich habe sehr viel Output.
Ja,
ich habe meine wöchentlichen Podcasts, ich habe meine Videos, ich habe diese Bücher. Und was schon manchmal so ein Problem ist, ist, dass es dann natürlich die Superfans gibt, die alles konsumieren. Und die will ich dann auch nicht enttäuschen, wenn die zum Kabarett kommen
ja.
und eine Woche vorher das Buch gelesen haben. Das heißt, ich genau. bin schon bemüht, dass das eigentlich ein bisschen was anderes ist.
Schon.
Gewisse okay. Passagen, mhm. also jetzt das Best-of aus dem Buch, die fünf besten Hasspunkte habe ich schon irgendwie mhm. genommen mhm. und dann halt irgendwie in eine nette Geschichte eingefügt oder ausgedehnt
ja,
oder ein bisschen ja. anderen Spin drauf geben. Aber ich habe schon geschaut, das ist eigentlich was ganz was Neues ist. Und diesen Titel und den Pressetext habe ich mir natürlich überlegt, bevor das Programm fertig
ja,
war.
Ja, ist klar, ist heißt, klar.
Es ist dann schon inhaltlich ein bisschen anders als mein Buch und es geht halt viel drum. Ich meine, das macht wahrscheinlich jeder Kabarettist irgendwann, aber ich bin jetzt halt wirklich in diesem Alter. Ich glaube, ich bin der Einzige in meinem Freundeskreis, der kein Baby am Weg hat. Ich bin der mhm. Einzige, der kein Haus am Land hat. Ich bin der Einzige, der wirklich nicht daran interessiert ist, zu heiraten. Und ich finde okay. das gerade alles ein bisschen
ah, ja.
befremdlich, dass okay. das auch jetzt schon losgeht, dass alles so sehr gesettelt und ein bisschen
ja,
spießig, nicht, dass es böse ist, spießig zu sein,
ja,
aber ich hebe mir das noch auf.
Okay.
Ich würde es mhm. erst dann so ab 40.
Alles klar. Und das thematisierst du auch ein bisschen?
Das thematisiere ich auch. Ich habe mir gedacht, ich mache ein völlig neues Kapitel auf und spreche über meine Datingzeit, wo ich jetzt nicht unbedingt immer gedatet habe, um die große Liebe zu finden, sondern vor allem für Sex. Und es geht sehr okay. viel um so ein bisschen One-Night-Stands und diese Hook-Up-Culture, von der jetzt immer alle reden.
Okay.
Das heißt, man hat einen guten Bogen. Man hat so irgendwie zuerst die ganzen Spusis verfrühen, dann irgendwie das Älterwerden, die Realisierung, dass jetzt im Umfeld alles sehr seriös
mhm. okay.
werden plötzlich und dass ich ein bisschen damit hadere und ich finde, es ist recht rund.
Das wollte ich gerade sagen, das klingt nach einem total runden Programm. Es sind sehr, sehr typische, aber deswegen auch sehr vielversprechende ja. Comedy-Themen, wie man es eigentlich tatsächlich so aus dem amerikanischen Comedy-Bereich
ja.
Kennt. Aber das stellen wir super vor. Michi, wenn du die Zeit der Pandemie mit einem Satz beschreiben müsstest, wie würde der Satz lauten?
Der Satz würde lauten, es war keine leichte Zeit, / aber ich habe durchaus meine Lehren daraus gezogen, / auch guter Natur.
Punkt.
Punkt.
Ja. Okay.
ergab das Sinn?
Ah ja, na sicher.
Einigermaßen.
Ja,
gute
ja.
Lehren, es war schon ja. für irgendwas, ich versucht. Ja.
Ja. Wenn du jetzt sagen müsstest, was du gelernt hast, was würdest du sagen?
Dass es auch okay ist, wenn die Dinge ein bisschen langsamer werden. Ich habe mhm. wirklich gelernt, und ich glaube, viele von uns haben das gelernt, die Welt geht nicht unter, wenn ich nicht. Zum Beispiel, ja. also jetzt nicht aus meinem Leben, aber viele meiner Freunde, die halt Montag bis Freitag in irgendeinem Büro waren, da sind dann die Chefs drauf gekommen, es ist okay, wir können das einfach zu Hause ausmachen.
Ja.
Ich muss nicht überall zu jedem Termin hinfahren. Es kann auch ein Zoom-Meeting sein. Und ich finde das eigentlich wiederum gut.
Ja.
Dass das die Leute irgendwie gelernt haben und ich spare jetzt da echt viel Zeit dadurch, dass ich mit gewissen Leuten einfach
ja.
zoome oder skype oder was auch immer.
Also das hat sich bei dir auch ausgewirkt?
Absolut. Das mhm. ist ganz, ganz spannend und vorher, was
okay.
da immer draufgegangen ist, dass ich irgendwo hinfahre und so weiter. Natürlich hatte die Zeit sehr viel Schlimmes und die negativen Dinge überwiegen auf jeden Fall, aber es hat sich ja einiges Neues ergeben und
mhm.
zum Beispiel, wenn das jetzt immer so bleibt, dass die U-Bahn-Türen automatisch aufgehen, beschwere ich mich auch
okay.
nicht. Weißt du, ob sie es wieder abschaffen, war hoffentlich nicht.
Ja. Hast du mehr Freizeit gehabt in der Zeit?
Auf jeden Fall, aber ich werde schon sagen, dass ich so 2 Wochen Freizeit genossen habe und dann dachte ich mir, wie ich es vorher angesprochen habe, so pff, Irgendwas muss ich machen, ganz ehrlich, was über keine Ahnung.
Ja, und nichts. Was hast du dann
gemacht? Ich habe mich reingestürzt in eben mehr Videos und ich habe meiner Managerin gesagt, bitte kannst du irgendeinen Buchvertrag für mich organisieren? Wir haben uns zusammengesetzt und gesagt, okay, ein neues Buchprojekt, weil ich wirklich einer dieser Menschen sein wollte, die eben den Lockdown zum Schreiben nutzen und so war es dann auch. Und es hat gut funktioniert. Aber ja, stresst mich. Also das finde ich manchmal so ein bisschen komisch, dass ich so rastlos bin.
Mhm. Hat aber auch natürlich auch seine Vorteile.
Weil ist so, ist so. Aber wenn man dann gut abschalten kann, na dann passt sie. Ich glaube, das kann ich.
Okay. Tust du selber auch lesen, Phil?
Ja. Im Moment, muss ich sagen, habe ich ein bisschen einen Durchhänger, nicht so die gute Lesephase, aber ich habe schon auf jeden Fall meine Zeiten, wo ich sehr viel lese, gerne bei einem Vollbad und dann oft Lustiges, manchmal aber auch eine gute Autobiografie. Das sage ich nie nein, wenn jemand sehr ehrlich ist, das weiß ich immer zu schätzen.
Okay. Gibt's Bücher, die du empfehlen kannst an dieser Stelle?
Bücher, die ich an dieser Stelle empfehlen kann. Ich bin ein großer Fan von dem amerikanischen Autor David Sedaris. Der schreibt immer sehr witzige Bücher. Und seine Schwester Amy ist bekannt aus dieser einen Waschmittelwerbung, die es bei uns eine Zeit lang sehr oft gespielt hat. Lustiger Fun Fact. Und das fand ich gut. Ich habe eine Zeit lang fand ich es cool, so Hillary Clinton Biografien zu lesen. Was sie da Spannendes geschrieben über den Wahlkampf 2016 namens What Happened. Das war eigentlich richtig, oder einfach mal interessant zu sehen, ihre Perspektive von dem Ganzen. Das waren meine Buchtipps und die Bibel. Nein, Spaß.
Yes, okay. Dankeschön. Und Serien?
Serien, was schaue ich sehr gerne? Meine absolute Lieblingsserie ist wahrscheinlich 30 Rock. Das habe ich immer sehr gern gesehen. Das ist ja so eine Comedy-Serie von der Tina Fey. Schau ich noch gern. Jetzt habe ich eine lustige Serie entdeckt namens The Other Two. Es geht um einen Jungen, also es geht, schau, ich erzähle jetzt die Geschichte von der Serie.
Ah ja, sicher.
Ein junger Typ, der ist so 14 oder 13, wird schlagartig im Internet berühmt. Er ist quasi eine dieser Übernacht-Sensationen, so wie der Justin Bieber. Der wird einfach entdeckt und wird so ein Musiker. Das ist grundsätzlich wurscht, weil in der Serie geht es um seine beiden älteren Geschwister, die eigentlich auch gern im Entertainment-Business sein möchten und da halt immer jetzt mitbeobachten müssen, wie ihr kleiner Bruder, der eigentlich kein Talent hat, wirklich schlagartig sehr berühmt wird. Und das ist sehr amüsant. Und da gibt es auch zwei Staffeln. Und es ist sehr witzig, wenn man in einer gewissen Bubble ist, würde ich sagen, halt in dieser Unterhaltungsbranchen-Bubble, dann ist das schon ein guter Tipp.
Wie ist der Name nochmal?
The Other Two. Die anderen zwei quasi. Das ist.
Okay.
Name ist Programm. Es geht um die anderen zwei.
Okay. Musik nur ganz kurz. Du bist, glaube ich, sehr musikaffin.
Ich bin sehr musikaffin. Nein, ich bin normal musikaffin. Ich bin ein typischer homosexueller Mann, Ende 20. Ich habe gern meine Pop-Songs, ich habe gern meine Beyoncé, ich habe gern meine Britney Spears. Was habe ich noch gern? Was habe ich in letzter Zeit gehört? Manchmal so wäre gerne ein Klassiker, manchmal sehr die Beatles oder die Rolling Stones, so gerne.
Ausgeliebt, okay.
Ja.
Okay. Googlest du dich selber?
Ja, ich muss natürlich schauen, was die Leute über mich sagen. Ich habe so einen Google Alert, wo ich dann zumindest die Neuigkeiten über mich mitbekomme, wenn jemand was schreibt. Will ich nicht immer lesen. Was mir auch ein Dorn im Auge ist, dass es jetzt irgendwo in Amerika so einen Basketballspieler gibt, der so heißt wie ich. Und der offenbar sehr erfolgreich ist.
Michael Buckinger.
Ja, genau, erfolgreicher als ich. Und ich denke mir so, jetzt kriege ich die ganze Zeit den seine Meldungen. Das will ich eigentlich auch nicht.
Okay, verstehe.
Ja, aber hier und da google ich mich, weil es auch irgendwie spannend ist, für mich zu wissen, was die Leute suchen. Ja, ich mag ja dieses, wenn Google das dann ergänzt.
Dann
gebe ich an Michael Buchinger, dann steht als erstes Michael Buchinger Wohnung. Dann weiß ich, okay, ich muss mal ein Video zu meiner Wohnung machen, weil offenbar interessiert das viele Leute.
Wow, so funktioniert's.
So funktioniert's.
Okay. mit wem telefonierst du am öftesten?
Mit meiner Schwester. Und es ist insofern witzig, weil ich bin ja mehr so ein ein zart beseiteter Millennial. Ich schreibe am liebsten meine SMS. Ich finde, Anrufen ist eine absolute Unart.
Wirklich?
Bist ja, du also? Ich bin da wirklich so, dass ich mir denke, und wenn ich irgendwo anrufen muss, gut, das schaffe ich mittlerweile ganz gut. Aber wenn das Telefon klingelt, bin ich irgendwie wie so ein Pavlovscher Hund. Ich mag das in dem Sinn. Also ich raste da ein bisschen aus. Aber meine Schwester ist so eine Person, ich schreibe ihr eine SMS, eine Frage, die sie mit Ja oder Nein beantworten kann. Sie ruft an und wir reden eine halbe Stunde lang und das ist eh schön.
Aber ja, ja voll. Okay. wie informierst du dich über das Weltgeschehen?
Ich bin sehr gern, also ich habe mein New York Times Online-Abo und da bin ich dann jeden Tag und lass mir von denen so ein Newsletter schicken in der quasi Europa-Edition, damit ich irgendwie check, was in Europa abgeht. Okay. Also ja, zeitlang habe ich diesen Newsletter von Anfang bis Ende gelesen. Mhm. An anderen Tagen scroll ich nach vorn und schaue mir halt den Kulturbereich an.
Okay, ja.
Aber wenn es dann irgendwas im Weltgeschehen gibt, dann schaue ich schon, dass ich informiert bin und mir nicht wieder irgendwie blamier. Mhm. Ich weiß zum Beispiel, dass jetzt wieder irgendwas durchsucht wurde. Habe ich alles mitgekriegt. Steht ja auf die Webseiten und ich kriege halt auch vieles mit, weil ich doch jeden Tag auf Twitter bin. Ich schreibe zwar nicht viel, ich schreibe zwar nicht für einer, aber ich lese schon und natürlich ist das, finde ich, das irgendwie eine ganz witzige Kultur dort. Eine ganz witzige Journalistinnen-Bubble.
Mhm. Aber du liest als erstes mal die New York Times?
Und ja, dann, die überfliege ich mal, dann, wenn mich irgendwas interessiert, dann hole ich mir da vertiefende News. Und wenn mir dann irgendwas Österreich-Spezifisches interessiert, bin ich einfach auf ORF.at. Immer Klassiker.
Okay. Auf welcher Website verbringst du die meiste Zeit?
Die meiste Zeit verbringe ich wohl ohne Zweifel, ist Instagram eine Website? Na, ich meine auch.
Okay. Ja,
wahrscheinlich auf Instagram. Ist das schlimm?
Na,
das ist ja nicht mein Job.
Ja, eben, genau.
Ist es wirklich? Ich meine, ist es schon, aber ich bin also in einer, wie sagt man, ich verbringe eine Zeit auf dieser Website und ich verbringe sehr viel Zeit damit, Dinge zu tun, die jetzt vielleicht nicht mein Job sind.
Ja.
Einfach leider anschauen.
Ja, das ist schon einfach.
Ja, und besonders gern, wenn das so alte Leute aus der Schulzeit sind, die du dann oft gern stalken, stundenlang.
Wie vielen Influencern folgst du eigentlich?
Jetzt enthülle ich hier ein Geheimnis. Ich folge relativ vielen Influencern mit meinem Profil und ich habe sie aber alle stumm geschaltet. Das kann man ja auf Instagram. Ja. Das heißt, ich folge denen, ich zeige Solidarität, weil das ja zum Teil meine Freunde und Freundinnen sind, aber wer mir dann auf Instagram angezeigt wird, weil ich sie nicht stumm geschaltet habe, sind halt meine engsten Freunde und Familienmitglieder, weil ich das ja wirklich so wollte, dass ich jetzt nicht, weil ich weiß ja, ich bin ja selbst ein Influencer, du musst halt jeden Tag irgendwie das Monster füttern und das kommt dann von denen auch am meisten Inhalt, nur es kommt dann von vielen so viel Inhalt, dass ich halt von den Leuten, von denen es mich interessiert, eigentlich nichts mehr sehe.
Okay. Ah, ja, ja, verstehe, verstehe ich gut. Und lässt du dich eigentlich influenzen? Lässt du die...
Ja, ich bin immer schon sehr anfällig für sowas. Ich kann mich erinnern, wir haben im Englischstudium mal eine Vorlesung gehabt über Marketing und wie in der Werbung wirklich gespielt wird mit unseren Unsicherheiten. Und es wurde so ein Beispiel gezeigt für so ein Hautserum, wo suggeriert wird, dass das die Zeit zurückdreht und das ist ein absoluter Humbug. Und ich bin dann, nachdem die Vorlesung vorbei war, habe ich mir das Serum gekauft. Okay. Und dachte, das klingt super. Okay. Das ist wirklich sehr gern, also ich lasse mich gern.
Ja.
Ich mag es einfach gern, wenn man mir irgendwie was überzeugend rüberbringt.
Okay.
Ich liebe eine gute Werbung.
Verstehe. Mhm. Okay. Mhm. Das heißt, du hast nicht diesen Alert eben, dass du dir denkst, jetzt probier das auf die.
Ich weiß schon, wann was, also ich glaube, ich check schon gut, wenn irgendwas nicht authentisch ist oder wenn vielleicht ein Produkt nicht so ganz gut ist, aber ich glaube, ich kann gut differenzieren, was ich dann brauche und was nicht. Und gewisse Dinge will ich einfach ausprobieren.
Ja.
Natürlich bin ich mir bewusst, wie gewisse Firmen arbeiten. Zum Beispiel immer, wenn mir irgendwo ein Abo-Modell aufgeschwarzt wird, denke ich mir, okay. Aber dann abonniere ich halt irgendwas für 3 Monate und dann kündige ich es wieder.
Kannst du das beste Konzert oder Festival beschreiben, wo du warst?
Ja, wahrscheinlich war mein bestes Festival mein absolut erstes. Da war ich nämlich am Beat Patrol, obwohl ich da gar nicht, aber es ist überhaupt nicht meine Musik, so Drum and Bass. Aber gut, ich bin eigentlich mit Freunden gegangen und es war eigentlich nicht, weil ich habe überraschend viel geschmust.
Ah,
ja, okay. Und ich habe auch gedacht, dass eigentlich so diese, wie sagt man, Techno-Drum-and-Bass-Community, mhm, dachte ich mir nicht, dass die so LGBT-freundlich ist oder dass ich da jemanden finden würde, aber ich habe tatsächlich, schau, ich wollte jetzt nicht unbedingt sofort Sex, aber ich habe auf jeden Fall geschmust.
Okay.
Und die Musik war sicher auch gut.
Ich würde gerade sagen, ja.
Das war meine erste Festival-Experience, dachte mir, gut, das sind also Festivals, aber grundsätzlich muss ich sagen, es ist nicht mein Favorit, auf ein Festival zu sein. Ja. Ich bin dann doch eher so, das letzte Festival, wo ich war, war, glaube ich, das irgendwann in Deutschland, und da war ich dann in einem Hotel. Da war ich einer von diesen Menschen, die im Hotel schlafen und dann eine Stunde mit dem Bus dorthin fahren.
Mhm. Aber doch eher schon in diese Richtung ein bisschen mittlerweile.
Ja, was meinst du, dass ich, ja, ich darf auch nicht gern zelten. Das passt überhaupt nicht zu meiner Persona. Ich bin, für mich ist aufregender Abenteuerurlaub, wenn ich in einem Hotel beim Roomservice was bestelle, was ich vorher noch nicht gegessen habe. Ich bin eher, ich muss mich wirklich wohlfühlen. Ich brauche meine 8 Stunden Schlf in ein Bett, wo es 5 Polster gibt.
Das ist doch sympathisch,
finde ich. Ja, ich finde, das ist eine meiner Allüren. Sorry.
Okay,
das macht das Kabarettistenleben nicht einfacher.
Ja, das stimmt auch. Wenn man viel
unterwegs ist.
Ja, aber du spielst eh nur die großen Städte.
Das stimmt, da kann man immer ein gutes Hotel aussuchen.
Gibt es generell irgendwas in deiner Vergangenheit, das du gerne ändern würdest?
Ich war eine Zeit lang nicht so nett zu mir oder nicht so von mir selbst überzeugt. Ich war sehr unzufrieden mit meinem Körper. Ich war eine Zeit lang essgestört und ich finde, das hätte nicht sein müssen. Das war wirklich immer irgendwie gedacht, ich muss schlanker sein, obwohl ich ohnehin sehr schlank war zu diesem Zeitpunkt. Und ich habe es irgendwie nicht ganz erkannt, dass das erstens nicht gut tut, dass das zweitens vielleicht Folgen auch in der Zukunft hat und dass man seinen Körper schon irgendwie besser behandeln sollte, dass vielleicht auch eine gute Möglichkeit wäre, mehr zu essen und einfach mehr Sport zu machen. Ja, so weit habe ich damals nicht gedacht. Und das tut mir rückblickend betrachtet sehr leid und ich muss sagen, es hätte nicht sein müssen.
Ja. Aber glaubst du, dass die Erfahrung notwendig war, wahrscheinlich?
Auf jeden Fall. Und es war ich glaube, es ging mir sehr viel um Kontrolle. Das ist ja oft so bei Essstörungen, dass die Leute irgendwie mehr Kontrolle wollen. Und so war das auch. Und dann war es notwendig. Und jetzt rede ich ja gern und offen darüber. Ja. Und dann kriege ich oft rührende Zuschriften, wo Leute sagen, danke.
Das kann ich mir vorstellen.
Und aber das finde ich ja dann auch gut.
Das sehr
finde
hilfreich
ich wirklich. Ja, finde ich auch.
Ja. Gibt es Eigenschaften an dir, die andere als verrückt beschreiben würden?
Verrückt? Bestimmt. Ja, ich bin halt oft sehr, ein bisschen abergläubisch, ein bisschen spirituell. Ich glaube an so Dinge wie das Universum. Ich glaube, dass ich manchmal Dinge anziehe, positiv wie negativ. Ich habe mal letztens gedacht, ich würde gerne ein Kochbuch schreiben und mal lange Gedanken über das gemacht. Und am gleichen Abend lerne ich eine Frau kennen, die bei einem Kochbuchverlag arbeitet. Und ich denke mir, das gibt ja nicht. Das habe ich einfach, weil ich eine Hexe bin, offenbar, so angezogen. Und sie hat mich gefragt, kochst du gerne? Und ich habe gesagt, nein.
Nö. Okay, also
und ich habe eigentlich die Chance, ein Kochbuch
angezogen
zu schreiben.
Und vermasselt.
Ich bin noch nicht bereit.
Okay. Aber du kannst ja sicher nochmal kontaktieren.
Ich habe auch gedacht. Und ich würde es ja nicht sofort schreiben, ich würde es ja in 5 bis 10 Jahren machen. Aber das fand ich schon, und das würden vielleicht manche Leute also ein bisschen verrückt bezeichnen, beziehungsweise mir nicht so zutrauen, dass ich dann doch, also ich bin jetzt in dem Sinn auch nicht, bin nicht religiös oder so, aber manchmal denke ich mir schon, da gibt's ja Zufälle, das ist.
Ja, okay. Mhm. Spirituell.
Spirituell, du sagst es. Okay. Ich habe eine Zeit lang habe ich versucht, meine Füße weiter da reinzustecken und habe mir so Edelsteine gekauft. Nur die müsste ich im Mondlicht aufladen. Das geht mir ein bisschen zu weit. Das ist dann wirklich, also du musst es im Mondlicht aufladen und dann auf deine Chakren legen und das geht mir schon. Das ist zu vertiefend, an das glaube ich nicht mehr. Oft, wenn jemand in meiner Wohnung war, wo ich das Gefühl habe, die Person war irgendwie unangenehm, tue ich danach schon räuchern.
Ja, wirklich?
Ja. Aber dann eher mehr so, weil ich es lustig finde.
Ja.
Du sagst auch, diese bösen Geister weg damit. Und das riecht dann auch irgendwie gut. Und dann machst du alle Fenster. Oder ich mache immer alle Fenster auf, aber irgendwer hat mir gesagt, das soll man nicht, weil der böse Geist muss ja, wenn du alle Fenster aufmachst, huscht er bei einem aus und bei einem wieder ein.
Ist klar. Eines.
Nein, nur eines,
Okay. Welche Persönlichkeitseigenschaft schätzt du bei anderen Menschen besonders?
Ich glaube, ich schätze es wirklich bei anderen Menschen, wenn sie jemand, also schon wenn jemand ehrlich ist, aber wenn halt auch jemand irgendwie authentisch sein kann oder sie öffnen kann. Wenn ich so Leute, ich habe mich letztens mit einer Freundin getroffen oder mit zwei Freundinnen und ich habe gefragt, wie geht's euch? Und ich habe gesagt, gut. Und ich habe gewusst, es denn nicht so gut. Und ich wollte so richtig durchdringen. Ich habe mich dann so gefühlt wie so ein Therapeut. Und ich habe gefragt, nein, wie geht es wirklich? Und das Gefühl, die konnten in dem Moment nicht so, die wollten sie halt einfach nicht mehr öffnen mit meinen merkwürdigen Fragen. Aber ich mag das ja grundsätzlich ganz gern. Ich rede ja gern mit den Leuten. Ja. Und wenn dann auch jemand mal sagen kann, okay, im Moment ist gerade nicht alles perfekt, finde ich eigentlich gut. Und ich, gut, es ist ein Geben und Nehmen. Ich habe jetzt angefangen, im Freundeskreis aber gerne ein bisschen ehrlicher zu sein und mal über meine Troubles zu reden, wenn ich welche habe. Und ich habe das Gefühl, seit ich das tue, kommen auch von allen Seiten die Troubles der anderen auf mich zu. Und das ist ja grundsätzlich.
Das ist, glaube ich, auch wieder so was mit Anziehung dann zu tun
hat. Ja, bestimmt.
Hast du einen großen Freundeskreis?
Ich kenne viele Leute, aber wenn ich jetzt, ich würde sagen, mein Freundeskreis, Leute, die ich so regelmäßig und gern treffe, ist relativ überschaubar. Das sind so über vier, fünf engere Freunde und Freundinnen. Das ist gut, eine Zeit lang, eben weil jetzt so ein Umschwung geschieht und die alle gefühlt nach Grammat-Neusiedl ziehen, versuche ich schon, also bin ich jetzt zurück auf Dating-Apps, um Freunde zu finden. Es gibt ja Freundschafts-Dating-Apps.
Ach so, echt? Okay, das habe ich gar nicht.
Habe ich gemacht. Nur dann habe ich sehr schnell gelernt, es ist eh cool, jetzt kenne ich mehr Leute, aber die wollen dann halt auch wieder immer irgendwas.
Okay.
Also es war im Sommer nett, als ich wirklich nichts zu tun hatte und jetzt, wo wieder mehr ist, kommen so Leute, die ich gar nicht so gut kennen und sagen, wann sehen wir uns wieder? Und ich denke mir so, stimmt, neue Freunde, die muss man ja noch irgendwie treffen.
Ja, und ich könnte mir natürlich vorstellen, dass in deinem Fall ist, da kommt ja dann schon noch ein bisschen der Fame dazu, oder?
Nein, aber viele wissen das gar nicht. Ich habe da irgendwie drauf geachtet, dass, wenn da jetzt jemand in der ersten Nachricht sagt, oh, ich bin dein größter Fan, haben wir
gesagt,
Nein, es wird dann auch irgendwie, so wie auch beim richtigen Dating gemerkt, bei der Liebe, dass ich das eigenartig fand, wenn jemand schon beim ersten Date meine ganzen Inhalte kannte, das ist irgendwie auch unklar passiert. Wenn man was von sich gibt, aber das ist dann oft so ein Vorsprung.
Oder? Ja,
ich meine, natürlich,
klar.
Die kennen zwar nur die Spitze des Eisbergs dann oder halt nur das, was man nach außen trägt. Ich war, aber gut, das war vor 8 Jahren, war ich zuletzt Single. Ich weiß nicht, wie es jetzt wäre. Jetzt bin ich ja noch präsenter.
Ja, ja.
Es ist natürlich, du kannst nicht sagen, ich will nur jemanden daten, der mich nicht kennt.
Das ist schwierig dann wahrscheinlich.
Aber du bist ja nicht den größten Fan daten.
Na, das ist
also
klar.
Ich zumindest.
Ja, das ist klar. Wie hast du den Dominik kennengelernt?
Ebenfalls auf einer Online-Dating-Seite. Das war keine App, das war eine Seite namens Gay Romeo. Name ist Programm. Okay. Da hat wir haben sehr lange Nachrichten geschrieben miteinander. Und was dann eigentlich interessant war, ist, wir, unsere Heimatorte im Burgenland sind so 15 Minuten voneinander entfernt. Das ist eigentlich witzig. Wir haben unser erstes Date gehabt, wir waren danach spazieren und haben eine Freundin vor ihm auf der Straße getroffen und die hat dann noch erzählt und gesagt, das war ja der Michael Buchinger. Und ich mir gedacht, heute braucht man. Jetzt hat's so mein Geheimnis verraten. Okay. Zu dem Zeitpunkt, der wusste das ja nicht. Und ich habe beim ersten Date gesagt, ich bin Student.
Okay, aber ja, aber er war trotzdem interessiert und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja.
Er war trotzdem interessiert, er hat sich dann bis zum zweiten Date, glaube ich, all meine Videos angesehen. Okay. Aber das war dann auch, und er wollte trotzdem ein zweites Date. Ja. Habe ich ihm auch hoch angerechnet und dann hat es eh gepasst.
Aha, okay.
Ich bin auch gestalkt im Internet, nur es gab halt zu ihm nicht so viel.
Ja, natürlich. wo würdest du, wo würdet ihr hinziehen, wenn Geld keine Rolle spielt?
Oh, das ist eine ausgezeichnete Frage. Ich würde das englische Land voll schön finden. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, das stelle ich mir immer ganz fantastisch vor. Vielleicht wäre er aber so jemand, der gern in jeder größeren Stadt der Welt eine Pied-à-terre hätte. So ein kleines, nettes Apartment. Und na, ich träume noch immer von meinem Haus im Burgenland. Das ist voll langweilig, aber hättet gern so ein schnittiges, modernes Glashaus in irgendeiner in absoluter Ruhelage. Das heißt, keine Nachbarn bitte.
Ja, ja.
Es wird natürlich schwer, aber
okay.
Ja, ich will schon irgendwann mal ins Grünere, in die Natur, gerne auch dorthin, wo ich hergekommen bin, in etwa diese Gegend, aber ich weiß ja, wie die Leute dann manchmal sind in so einem ganz kleinen Dorf.
Ja, natürlich.
Die Dynamik.
Natürlich.
Blühen immer.
Ja, das kann ich noch verziehen, aber natürlich schon super nett, wenn man so, ja, die Ruhe an und für sich. Und die Nähe zu den Eltern ist natürlich schon auch nicht so schlecht,
oder? Die Nähe zu den Eltern, das ist gut. Meine Nichten wachsen auch dort auf. Das finde ich auch schön, wenn ich da ein bisschen größere Rolle spielen könnte.
Ja, okay.
Mhm. Oh, also größ, ich will mich nicht aufzwängen, aber hier und da reinschneiden, ja, ist ja ganz nett.
Ja.
Und ich habe es halt auch gemerkt, besonders im allerersten Lockdown, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber da hatten ja sogar die Parks geschlossen, manche, zumindest der Augarten, den ich frequentiere. Und dann dachte ich mir, wo soll ich mich noch aufhalten im Grünen? Ja. Also mir hat es wirklich gefehlt. Ich habe mir dann ein Auto besorgt und bin auf ein Feld gefahren und habe laut geschrien. Nein, geschrien habe ich nicht, aber ich bin auf ein Feld gefahren und war einfach froh, umringt von Natur zu sein.
Hey.
Das war dann einmal schön.
Ja, ja. Wenn du für den Rest deines Lebens nur ein Outfit tragen dürftest, was wäre das?
Moment, es Rest meines Lebens, das heißt, es sollte bequem sein, rein theoretisch, aber es sollte auch, weil ich muss ja damit wohin gehen. Ich glaube, ich würde mich für so einen meiner flippigen Anzüge entscheiden. Ich habe viele Anzüge in verschiedensten Farben und die sind eigentlich recht bequem. Viele fühlen sich ein bisschen so an, als wären so als Pyjama-Stoff. Und ich habe da, ja, ich habe einen, der ist so blau, der ist so ein bisschen leichter. Also babyblau, also jetzt nicht super konservativ und ich glaube, den würde ich tragen, weil da schaut man bei manchen, in mancherorts, na, man schaut nicht mal overdressed aus, was so ein sommerlicher Anzug ist, aber du bist nie overdressed, du bist nie underdressed und er ist eigentlich recht bequem. Ich glaube, dafür würde ich mich entscheiden. Und natürlich, ich meine, irgendwann wird's kalt, dann würde ich mir schon einen Mantel drüber ziehen, aber das ist, jetzt führt jetzt vielleicht zu weit.
Wie gehst du generell vor? Ziehst du die, brauchst du lang, bis du weißt, was du anziehst in der Früh?
Nein, es kommt drauf an. Ich entscheide immer, bin ich halt in meiner öffentlichen Rolle unterwegs, so, dann geht es eigentlich fast wie so einen eigenen Teil im Kleiderschrank und dann geht es irgendwie recht schnell. Ich tue dann oft bewährte Outfits gern wiederholen. Gut, wenn ich jetzt im Fernsehen bin, würde ich nicht das gleiche zweimal anziehen, aber bei Auftritten zum Beispiel schon. Und ich finde es dann eigentlich, es geht recht schnell.
Aber du hast recht ausgesuchte Teile und das kommt mir vor. Wo kaufst du deine Sachen?
Meistens im Internet. Ich bin jetzt nicht so der große Mensch, der gern irgendwie ins Geschäft geht und dort Stunden verbringt, sondern ich gehe dann gern auf meine diversen Webseiten und hole mir ein bisschen ein Gewand. Ich schicke viel zurück. Und das finde ich immer gut und am liebsten mag ich halt irgendwie so bunte Anzüge. Ich habe mir das irgendwann angewöhnt, meine ersten Kabarettauftritte, wenn ich das so zurückschaue. Ich finde halt, habe ich mir dann nach der Zeit gedacht, wenn jemand im Publikum besser angezogen ist als du, ist na kein gutes Zeichen. Deswegen schaue ich jetzt immer, dass ich ein bisschen schick bin, weil das ist ja ein Zeichen des Respekts gegenüber meinem Publikum. Für viele Kabarettisten passt das voll zu ihrer Rolle, dass die halt ein T-Shirt und eine kurze Hosen anhaben, aber ich glaube, meine Rolle ist das nicht.
Ja, verstehe. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich würde gern Influencer werden, was würdest du sagen?
Ich würde nicht alles auf dieses Pferd setzen, weil man muss sehr die Dinge offen halten. Oft haben Leute früher zu mir gesagt, ich breche jetzt die Schule ab und werde YouTuber. Und ich dachte mir bitte nicht. Aber es ist schon gut, wenn man einen Plan B hat. Aber man sollte natürlich auch, wenn man das gerne will, das ausprobieren und bei der Sache bleiben, weil ich merke das auch in meinem Umfeld, auch von früher, viele Leute machen das dann einen Monat, zwei Monate lang und denken sich, ja gut, jetzt bin ich immer noch nicht berühmt und reich, jetzt kann ich es eigentlich gleich wieder bleiben lassen. Nur bei mir hat das eigentlich, wenn ich ehrlich bin, auch irgendwie 5 Jahre gedauert, bis es zumindest finanziell was abgeworfen hat. Das heißt, man sollte, vielleicht liegt es dann dran, aus welchen Gründen man mit dem anfängt. Wenn es jetzt wirklich nur wegen dem Geld anfängst, dann wird es wahrscheinlich am Anfang nicht so klappen. Aber wenn es bei der Sache bist, weil es Spaß macht, wenn du dafür brennst und du da halbwegs konstant bist, dann glaube ich, wird das schon eines Tages was bringen. Ich würde aber schon dazu raten, im Jahr 2021, dass man sich ein bisschen spezialisiert. 2009 hat es noch funktioniert, wenn du gesagt hast, ich mache jetzt Lifestyle und Beauty. Das gibt's halt schon. Wirklich sehr oft. Der Markt ist übersättigt, aber ich merke das jetzt, wenn Leute zum Beispiel sagen, ich mache einen YouTube-Kanal und da geht's um Pferde. Dass das zum Beispiel dann gut funktioniert, wenn du halt irgendein spezifisches Thema hast.
Okay, Okay. Und du für dich persönlich, kannst du irgendwo festmachen, warum es ausgerechnet bei dir funktioniert hat? Du warst ja schon auch in einer Zeit, wo es dann viele probiert haben.
Ja.
Aber letztendlich, so gut wie bei dir, hat es bei fast niemandem funktioniert.
Ich glaube, ich bin irgendwie am Ball geblieben. Mhm. Ich habe mir gedacht, also es ist auch nicht immer gut gelaufen oder viele Dinge wurden dann halt auch nicht so gut geklickt, aber davon habe ich mich nicht abbringen lassen und vielleicht... Was? Und vielleicht bin ich irgendwie, die Leute sagen immer, ich bin polarisierend, was ich eigentlich nervig finde. Jedes Mal, wenn ich bei Ö3 bin, sagen es, die meisten unserer Zuhörer hassen ihn. Leiten damit ein, dass eigentlich 50% ihrer Zuhörer mich absolut fürchterlich finden.
Nein, das kann aber nicht wirklich noch
funktionieren. Nein, es passt schon, ist okay. Und vielleicht ist es ja das. Das ist gut, manche Leute finden mich für super, andere können sie stundenlang über mich aufregen. Ist beides okay, Hauptsache sie reden über mich.
Okay, das ist ja extrem professionell, aber das ist vielleicht nur ganz gut interessanter Punkt. Wie gehst du mit negativer Kritik um?
Also früher bin ich schon daran zerbröselt, das muss ich sagen. Als ich so 16 war, hat mir das getroffen, weil da war ich in dem Fall noch nicht so damit konfrontiert. Und jetzt über 11, 12 Jahre später bin ich eigentlich, gibt's weniges, was ich nicht gehört habe. Es trifft mich nur noch, wenn ich es selbst für wahr empfinde.
Ah ja.
Okay. Wenn jetzt jemand sagt, dieses Video war nicht lustig und ich habe es beim Schneiden auch gedacht, das Video war jetzt nicht so lustig, dann denke ich mir, ach. Aber wenn jemand sagt, du bist der blade Sau oder du bist voll schierig, dann denke ich mir so, gut, ich finde nicht. Und dann trifft mich das nicht so, weil ich es halt nicht keine Wahrheit darin erkenne.
Ja, okay. Aber du gehst dem nicht grundsätzlich aus dem Weg. Viele lesen ja dann gar nichts mehr, keine Kritiken oder so.
Was ich nicht mache, ist, wenn jemand ein großes Magazin, eine große Zeitung, einen Artikel über mich verfasst, der auch online veröffentlicht wird und ich klicke drauf und ich sehe, es gibt 400 Kommentare, dann lese ich die lieber nicht.
Okay, verstehe. Ja, aber du kommst im Großen und Ganzen damit sehr gut klar.
Ja, grundsätzlich schon, weil ich mir da immer denke, ich glaube, es würde mir eher stören, wenn irgendein Artikel erscheint und es gibt 0 Kommentare.
Ja.
Also ich will trotzdem irgendwas bei den Leuten auslösen und ich verstehe, dass ich nicht jedermanns Geschmack bin, ist voll okay. Mir gefällt auch nicht alles. Und
ja.
Aber gut, mir fehlt dann oft der Schritt, wenn mir was nicht gefällt, dass ich mir denke, jetzt schreibe ich da einen Kommentar, der es in sich hat.
Also machst du das eigentlich, schreibst du Kommentare?
Nur Liebe. Also jetzt, wenn wirklich, hier und da kommentiere ich was, wenn mir was gut gefällt. Ich schreibe dann auch, wenn mir ein Buch gut gefallen hat, eine Rezension auf, meistens auf Amazon. Weil ich mir denke, dort sind es die meisten Leute, aber zum Beispiel bei Restaurants und so weiter nicht.
Ah ja.
Und gerade da wäre es ja irgendwie cool. Ich mache es nur irgendwo, wo ich es nachvollziehen kann. Das heißt, wenn jetzt jemand ein Buch geschrieben hat, wenn jemand ein Video gemacht hat, wenn mir Essen gut geschmeckt hat, denke ich mir so, war gut, aber ich habe nicht das Bedürfnis, da jetzt irgendein Google-Review zu hinterlassen.
Okay. Wenn du zum jetzigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
Das Buch würde heißen Bis zum letzten Schluck. Was und warum? Weil ich das Leben einfach genieße und ich will den letzten Tropfen aus der Flasche auszuzuzeln.
Dann sage ich doch an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
Ja, danke für die Einladung. Es war wirklich sehr, sehr schön. Es hat mir gefallen.
Mir ist auch voll gefreut. Wir kommen nur zu unserer abschließenden Rubrik, dem
Pension Schöller Frühstücksbuffet.
Kaffee oder Tee?
Kaffee, weil ich trinke jeden Morgen meinen Kaffee schwarz. Ich habe das auch irgendwann so angewöhnt, ohne Zucker. Ich bin schon bei meinen 3-4 Tassen am Tag. Das ist ein bisschen zu viel, aber es passt. Kaffee.
Ah ja. Hast du eine Morgenroutine?
Ich habe jetzt, nein, aber ich bin dabei. Ich stehe auf jeden Fall mal auf, dann trinke ich meinen Kaffee, dann schaue ich, dass ich eine Kleinigkeit esse und dann nehme ich meine Vitamine. Ah. Was denn meine Omega-3-Fettsäuren ist, nicht annähernd genug Fisch. Und dann, in einer idealen Welt würde ich natürlich laufen gehen. Das habe ich eine Zeit lang wirklich oft gemacht, aber jetzt hier schon 3 Monate nicht.
Okay.
Aber ich sage es einfach, das ist Teil meiner Routine. Ab morgen dann wieder.
Okay. Müsli oder Eierspeis?
Gerne Eierspeis, weil in Müsli ist, zumindest in manchen, das man kauft, dann irgendwie so ein unnötiger Zucker drin und so weiter. Das brauche ich in dem Sinne alles nicht. Und ein guter Eierspeis ist schon fein. Kann man irgendwie gut verfeinern, vielleicht eine Scheibe Brot dazu. Sag ich nicht nein. Ich muss auch schauen, dass ich auf meine Proteine komme. Der Körper passiert nicht einfach.
Okay. Comedy oder Kabarett?
ich würde sagen Comedy, weil die Leute, ich finde Kabarett, und du kannst mir ja korrigieren, wenn ich falsch liege, aber ich finde, das hat da oft irgendwie was, vielleicht was Politisches, oder stimmt das nicht?
Ja, in der öffentlichen Wahrnehmung eher.
In der öffentlichen Wahrnehmung, ja. Ist es eher, dass es so ist. Und ich sage dann gern, ich sage ja immer Comedy, weil ich habe das Gefühl, in Deutschland sagen die Leute gern Kabarett.
Und das ist furchtbar.
Ja, das ist furchtbar. Und deswegen denke ich mal, ich gebe den Leuten gar nicht die Möglichkeit. Ich sage einfach, kommt zu meinem Comedy-Programm. Und dann kann jeder sagen, hey. Heute bin ich bei mich, können auch die Deutschen sagen, ich bin beim Comedy-Programm, ohne dass es, ohne dass sie Kabarett sagen müssen.
Ja. Buch oder E-Reader?
Tatsächlich Buch, wobei ich in letzter Zeit unzufrieden bin, weil ich habe einige Bücher, die ich gern lesen würde, die ich bei diversen Buchhandlungen vorbestellt habe, und die sind dann immer, dann kriege ich so ein, zwei Wochen nach Erscheinungstermin. Na bitte, Entschuldigung, ich bin ungeduldig, und deswegen beim E-Reader hast du es halt gleich.
Verstehe, aber liest du so schnell? Weil bei mir ist es eher so, dass ich die Bücher, die ich lesen möchte, so staunen.
Ich bin ungeduldig, ich will es halt gleich. Und dann habe ich gern die Option, was lese ich jetzt als nächstes. Aber jetzt ist halt irgendwie Herbst, ich habe das Gefühl, es erscheinen sehr viele Bücher. Ja, nächste Woche dann der erste Krimi von Hillary Clinton, was ich sehr spannend finde. Ah. Sie schreibt jetzt Krimis. Mhm. Und natürlich solche Dinge will ich dann irgendwie lesen. Ich finde das irgendwie lustig. Und es ist irgendwie der große Bücherherbst, deswegen habe ich bei diversen Buchhandlungen viel vorbestellt. Aber grundsätzlich liebe ich das physische Buch. Mhm. Einerseits wegen der Haptik, aber ich tue dann auch gern Jahre später irgendwie so reinschnüffeln. Ich bin so irgendwie so
ein bisschen Schnüffler.
Ja, Schnüffler. Nein, ich finde, das transportiert mich dann immer zurück,
ja, der Geruch vom Buch.
Ich weiß ganz genau, wie ich mich da gefühlt habe. Ist ganz spannend.
Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. Natürlich. Mhm. Handy oder Notizblock?
Handy tatsächlich, weil ich einfach das gut finde, dass das dann, ich nutze zum Beispiel für meine Notizen eben gern dieses Google Docs, und das wird dann synchronisiert mit all meinen Devices. Das heißt, ich kann vom Laptop aus drauf zugreifen, von meinem iPad rein theoretisch, vom Handy, und das finde ich ja ganz gut. Abgesehen davon habe ich keine gute Handschrift. Wahrscheinlich auch, weil ich schon seit 10 Jahren nichts mehr mit der Hand geschrieben habe.
Wirklich, wahr?
Naja, so ein Widmung in einem Buch. Ja,
aber an und für sich wenig. Also du schreibst
wenig, weil es auch immer zu lange dauert. Und ich glaube, ich habe in der Volksschule musste ich beim Schreiben lernen so irgendwie so Hilfe haben am Stift, weil ich den Stift immer so komisch gehalten habe. Und ich merke jetzt, wenn ich irgendwas schreibe mit einem Kuli, dann liegt meine Hand immer so am Blatt. Und ich verschmiere dann alles, was ich geschrieben habe, mit der Hand.
Ach so.
Das schaut einfach nicht schön aus. Und das umschiffe ich geschickt, indem ich einfach nur am Handy schreibe oder digital.
Okay. Netflix oder Amazon Prime?
Das ist jetzt, also wer von den beiden, wenn irgendwer von den beiden mir ein Angebot machen will, nehme ich natürlich beide an. Ja. Aber ich habe auch Abos von beiden. Und was mag ich lieber? Ich habe das Gefühl, Netflix haut mehr raus, aber dafür ist eine Netflix-Serie oft so, wo man denkt, gut, die hat der Algorithmus geschrieben, und vielleicht, wenn ich es gut fand, dann kommt in 2 Jahren die nächste Staffel.
Ja.
Und Amazon Prime gefällt mir schon einiges. Aber ich würde sagen Netflix.
Mhm. Arthouse oder Blockbuster?
Blockbuster. Und ich habe eine Zeit lang Theaterwissenschaft studiert, und da waren sehr viele Arthouse-Liebhaber, und ich habe versucht, mich da so reinzufühlen und zu sagen, dass ich eigentlich am liebsten so französische Filme schaue, aber stimmt natürlich nicht, und ich finde einen guten Blockbuster schon fein.
Okay. Mhm. Oscars oder Grammys?
Auf jeden Fall die Oscars, weil ich das Gefühl habe, das sind mehr Leute, die ich kenne, also nicht persönlich, aber halt, die mir was sagen, weil ich in der Musikbranche bin ich nicht immer so informiert, und das ist natürlich ein toller Abend, und ich mache dann auf YouTube immer meine Videos dazu, wo ich die Roben der Stars und Sternchen bewerte, und das wird immer recht gut geklickt. Und die Oscars werden am besten geklickt. Deswegen muss ich das sagen, natürlich. Das ist einfach mein,
alles klar.
Das ist mein ganzes Jahr, dreht sich eigentlich um die Oscars.
Alles klar. Dior oder Prada?
Was habe ich für Assoziationen zu den beiden? Gar nicht so viel, aber Dior habe ich einige. Da habe ich jetzt so ein Lippenöl.
Ja.
Schmiere mir manchmal auf die Lippen, heute nicht.
Okay.
Aber das ist grundsätzlich ganz gut. Da kommst du weit mit der Floschen, die heute
sehr lang. Sehr gut.
Und Deswegen würde ich das sagen. Ja.
Hast du bekommen als Influencer nein, oder
nein,
gekauft?
Nein, ich kaufe mir diese Dinge schon. Ich habe sehr trockene Lippen und jetzt ist wieder die Heizungssaison und ich bin nicht abgeneigt. Meine Lippen müssen einfach saftig bleiben.
Das ist mein Kapital. Das ist vollkommen klar. Naja, und du mit so einer Flasche kommst du
genau, komm.
Ich habe jetzt noch aufgeschrieben, Laura oder Leonie?
Laura oder Leonie, ausgezeichnete Frage, weil das sind immer so Namen, die ich gern hernehme für meine Beispielfreundinnen oder was auch immer. Und ich finde, ja, Laura hassen viele Leute, weil Leonie ist nochmal irgendwie klassischer.
Ja.
Also für die Sorte Person, die ich meine. Halt vielleicht so ein bisschen so ein Mädchen oder eine Frau Mitte 20, die halt aber wahrscheinlich urgern Pferde mag und irgendwas wahrscheinlich...
Makramee knüpft
und da war eigentlich irgendein langweiliges, ich weiß nicht, was sie studiert, ich möchte da nicht mutmaßen, aber okay. Ich finde, Leonie ist dann halt eine ganz bestimmte Sorte Person in meinem Universum, das ich da auf YouTube und Co. kreiere. Und das, ich finde, es ist ein interessanter Name. Es sollte da oft irgendwie so, besonders anstrengend finde ich dann so Doppelnamen, wenn es irgendwie eine Leonie-Sophie ist, kannst du einfach denken, das ist ja so eine, die im Restaurant was bestellt, aber mit und das Ei bitte auf der Seite und das Dressing ohne Zucker. Das ist für mich so eine Leonie-Sophie.
Okay, alles klar. Nils oder Noah?
Nils oder Noah? Ich glaube Nils, weil das ist einfach schön zu sagen. Nils. Nils. Ja. Noah ist so, so wie ein Geräusch. Kennst du viele Noahs?
Ich kenne Noahs, kenne einen, Nils kenne ich keinen. Aber für mich wären das auch so Namen, wo ich mir denke, ja.
Na, Nils ist gut. Nils muss ich mir merken. Noah ist auch super.
Ja. Sushi oder Leberkäse?
Also, so ein Leberkäse-Sammy um 3 in der Früh, das kann wirklich weniges toppen. Ich würde mir um 3 in der Früh kein Sushi holen, aber ich bin ja gern, seit der Leberkäse-Peppi in Wien ist, gehe ich nicht mehr hin. Früher war das ja so was Besonderes, war immer so ein Linzer-Ding.
Genau,
ein Linz, wenn ich dort mal war, was nicht so oft der Fall war, weil man schon immer was geholt. Und jetzt, wo ich das immer haben kann, hat es nicht mehr so den Reiz.
Ja, interessant, ne? Es ist
das
so.
Das ist wirklich immer so im Leben. Aber ja, so ein Leberkäse. Und das ist bei mir jetzt auch nicht, wo ich sage, einmal im Jahr, ich esse schon relativ oft mein Leberkäse.
Ja, okay. mit Gurkel oder ohne?
Ohne. Ich glaube, das, nein, ich habe gern meinen Senf drinnen.
Ah ja.
Aber ein Gurkel brauche ich nicht. Das ist, finde ich, störend.
Okay.
Das ist wie beim Burger, beim Mackey. Dann sagen wir eigentlich Gurkel.
Ja, ich weiß. Ich bin Team Gurkel.
Nein, ist
eh
okay.
Ja.
Und okay. Was gefällt dir daran, diese Überraschung?
Ja, nein, ich finde, es ergänzt sich schon nicht schlecht, finde ich.
Na, vielleicht muss ich dem mal wieder eine Chance geben. Ja, ich war so bewusst dagegen, dass irgendwie so Anti-Gurkel.
So eine leicht frische Note, finde ich halt.
Ja. Na eben, man muss ja schauen, dass man irgendwo auf seine Vitamine kommt und wenn so ein Gurkel drin ist.
Auf ein Bier oder auf ein Eis?
Ich würde mich mit den Leuten schon eher auf ein Bier treffen, weil das geht immer. Und ein Eis, es stresst mir, weil dann bestelle ich es in, wie sagt man da, in der Tüte? Und dann rennt es runter und dann kannst du eigentlich reden und ein Bier ist wurscht.
Ja, genau. Party oder zusammensetzen?
Gerne eine Party. Ich meine, am liebsten so eine Mischung, quasi eine Hausparty, wo du auch die Möglichkeit hast, die in Grüppchen zusammenzusetzen. Und ich mag das auch voll gern. Ich kann das meiner Meinung nach auch gut. Das ist so wie ein Politiker, der eine Agenda hat, so von einem Grüppchen zum nächsten gehe. Und dann, wenn ich einfach keinen Spaß mehr habe, dann sage ich, ich gehe jetzt kurz aufs Klo und dann gehe ich
einfach
Und das finde ich schon schön. Und das vermisse ich, das habe ich schon lange nicht mehr gehabt.
Ja. Stimmt, das muss man nämlich können, sie da auch immer ins Gespräch bringen, dass man, da steht man ganz kurz, steht man mal da und dann macht man einen Moment und dann muss man sie einklinken.
Ja, ich habe das Gefühl, ich kann das jetzt auch besser.
Ja.
Ich war früher auf mehr Partys und da habe ich das irgendwie überhaupt nicht gekannt und jetzt bin ich da irgendwie recht gut darin, aber jetzt bin ich nicht mehr auf so richtigen Partys, sondern immer nur auf so Blogger-Events.
Ach so, ja.
Das ist für mich keine Party.
Ja. Kino oder Couch?
Das Kino ist schon was Feines, aber mein Problem daran sind natürlich immer die anderen Menschen.
Mhm.
Die Leute, die quatschen. Ich finde es immer total schön. Grundsätzlich ein guter Kinoabend ist für mich, wo einfach du mit dem Publikum eine ja, Erfahrung teilst und wenn was Gruseliges passiert, dann schreien alle gleichzeitig, wenn was Lustiges passiert, dann lachen alle gleichzeitig. Das ist die beste Variante, der beste Outcome und das Schlimmste wäre halt, wenn dann irgendjemand quatscht, laut isst, die Leute sind rücksichtslos und das ist alles sehr unhöflich, aber auf jeden Fall ist mir das lieber als die Couch und gewisse Filme schaue ich ja nicht zu Hause. Ich bin gerne, gehe immer gerne auf die Biennale und da schaue ich dann Filme, die eigentlich zu Hause, wenn ich die, da die Wahl hätte, wenn ich die auf Netflix sehen würde, würde ich mir denken, na danke.
Ja.
Und im Kino wirkt das dann schon ganz anders.
Ja. Mozart oder Beethoven?
Ich habe schon den Wolfgang Amadeus Mozart sehr gern. Ich glaube, ich bin vielleicht, also sehr gern, ich bin geprägt von meiner Mutter, die immer den kulturell ein bisschen höheren Geschmack hat als ich und eine große Mozart-Phase hatte. Und ich hatte dann als Kind immer die Rolle, ich meine, das habe ich eh gern gemacht, dass ich sie halt in, immer in diese Museen begleite, wo sie hin wollte. Aber ich kann mich erinnern, dass sie dann irgendwann, ich glaube, ich war 12 und sie war 45 und ich habe gesagt, kannst du diese Dinge nicht mit Gleichaltrigen machen? Weil irgendwann hat es mir wirklich nicht mehr so
zart. Und hat funktioniert, oder?
Hat funktioniert, sie hat sich dann ein paar Freundinnen gesucht.
Okay. Beatles oder Stones?
Ich finde, die Beatles sind auf jeden Fall, über die weiß ich mehr, die sind witzig. Da gibt's ja jetzt irgendeine neue Doku-Serie. Demnächst oder schon, keine Ahnung, werde ich auf jeden Fall schauen. Und ja, das muss da mal passieren, dass du irgendwie in einer guten Band bist. Die Beatles waren gar nicht so lange aktiv.
Ja, genau.
Und dann ist eigentlich, vielleicht haben die einfach rechtzeitig aufgehört.
Ja, die haben sie dann irgendwann aufgelöst. Ich glaube, 1970, glaube ich, wenn sie mich nicht täuscht, ja. Genau. Ja, die, wie soll man sagen, so hat es dann intern nicht mehr so gepasst, ne?
Ja. 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 Genau. Na und viele davon, also manche, sind nur immer, die ist das die Tochter, na die Frau, schau, der Paul McCartney, den kennen wir.
Ja.
Seine Tochter ist Designerin.
Das ist die Stella, oder?
Und seine, sind die nur zusammen, seine Frau und er?
Das ist die Linda.
Die macht jetzt, du kannst beim Spar ihre Burger Patties kaufen.
Irgendwie so, glaube ich, ja.
Und das hat mir letztens voll geflasht, wenn man sagt, ja. Ja, super.
Ja, ja.
Gut aufgestellt. Sehr breit. Vielleicht mache ich auch nochmal ein Burger Patty.
Ja. In der Pension dann.
In der Pension.
Lady Gaga oder Billie Eilish?
Ja, schau, ich habe nicht so den Bezug zur Billie Eilish, obwohl die, glaube ich, richtig cool ist. Und ich weiß, dass wenn ich mich mehr mit ihr befassen würde, würde ich sicher voll der Fan werden. Es gibt angeblich eine tolle Doku über sie, aber ich bin jetzt mehr so. Die Lady Gaga hat mich sehr geprägt, als sie jünger war. Jetzt finde ich sie auch noch, also jetzt hat sie irgendein Scheiß-Album veröffentlicht, ja, super.
Ah, wirklich? Das habe ich gar nicht mitgekriegt.
Ja, weißt du, die hat ja mit Tony Bennett schon ein Album gemacht, 2014, an so Jazz-Classics. Okay. Und ich finde, das passt recht gut, auch stimmlich, die beiden. Und jetzt haben sie ihr zweites Album und das ist natürlich von einer gewissen Schwere geprägt, weil Tony Bennett hat ja jetzt angekündigt, also nicht er, aber er hat Alzheimer und er ist eigentlich stark am Abbauen und sie haben jetzt eben dieses letzte Album und die letzten Auftritte gehabt.
Okay.
Und es ist alles sehr rührend, aber irgendwie schön und ich glaube, ihre Aufgabe war irgendwie, dass sie Jazz auch jungen Leuten näher bringt und das finde ich eigentlich cool, braucht man sich nicht dafür schämen, wenn man manchmal gerne Jazz hört.
Na voll, New York oder Los Angeles?
Haha, ich glaube wahrscheinlich New York. Ich habe beides schon mal besucht. Vielleicht ist in Los Angeles, da ist das Leben halt so weitläufig. Du brauchst sicher Auto. Und in New York kannst du einfach
kannst viel gehen,
aber es ist trotzdem, es ist trotzdem schon alles recht weit. Ich kann wieder wie so, ich kann uns nicht sagen, weil ich glaube, New York wäre mir zu viel. Du bist wirklich wahrscheinlich am Ende eines Tages platt und Los Angeles ist halt, ich glaube, da würde ich nach 2 Jahren dort einfach, ich glaube, du bist schon so verzerrt, dann würde ich wahrscheinlich auch selbst komplett aufgespritzte Lippen haben, weil das in meinem Umfeld jeder hat, weil man ist ja voll normal hier. Ich weiß es nicht, ich passe.
Okay, Übergangsjacke oder frieren?
Übergangsjacke, weil man braucht sie wirklich nicht spülen.
Ja.
Ich war jetzt vor 2-3 Wochen ebenfalls erkältet und das war nicht ohne. Das wünsche ich niemandem. Und du nickst so, was du auch erkältet.
Na, aber ich finde das ein wichtiger Satz. Man darf sie da nicht spüren.
Ja, nein, man darf sie wirklich nicht spüren. Da habe ich schon oft gebüßt. Und es ist dann nie so, früher als Kind wird es immer so romantisiert, wenn man dann so ein paar Tage krank ist und von der Schule zu Hause bleiben darf. Aber jetzt, wo ich erwachsen bin, dann krank sein ist nicht so geil.
Haube oder Frisur?
Tatsächlich die Frisur, weil eine Zeit lang habe ich viele Hauben getragen und dann, also mir war das dann immer so wurscht und dann bin ich zu irgendeinem Dreh und habe nur für den Dreh die Haube abgenommen und dann habe ich mich immer gewundert, warum ich so scheiße ausschaue.
Und es war die Haube?
Es war die Haube, es war dann die Haubenfrisur komplett platt gedrückt und jetzt, ja, einfach Frisur.
Ja.
Manchmal schaut meine Frisur auch aus wie ein Hauben, je nachdem.
Ja. Aber normalerweise schaut's gut aus. Nein, ich finde, sie schaut immer sehr sympathisch aus. So.
Ja, ich habe schon viel durchgemacht, viele verschiedene Frisuren.
Mhm.
Jetzt bin ich eigentlich bei so einem recht kurzen Haarschnitt gelandet, dafür, dass es jetzt wieder kühler wird, aber das ist einfach mein eigener Look.
Worauf wartest oder morgen ist auch noch ein Tag?
Ah, die als quasi als Aussage, worauf wartest, wäre so, aha. Aber ich sag, morgen ist auch noch ein Tag, sage ich wirklich oft, aber das sage ich eher, wenn ich jemanden trösten will und sage, morgen scheint die Sonne wieder und heute ist vielleicht der Regentag. Aber grundsätzlich mag ich schon an den Gedanken, dass, wir wissen es nicht, du kannst morgen, weil was gibt's am Morgen? Ich habe jetzt nicht vor, demnächst zu sterben. Es droht mir auch hoffentlich kein solches Schicksal, aber ich bin schon ein Fan davon, die Dinge auch gleich zu machen, wenn man irgendwas machen will. Okay, ich ändere meine Meinung und ich sage, worauf wartest? Weil gewisse Leute, kennen wir das nicht alle, die erzählen von ihren großen Projekten, was sie alles machen wollen und ich denke mir so, jetzt ist man es eh schon seit 3 Jahren, mach's halt einfach. Ich meine, ist immer leichter gesagt als getan, aber gewisse Leute sind so lang in der Planungsphase, dass nie irgendwas passiert.
Das stimmt. Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
Gerne früh gehen und dann auch ohne Bescheid zu sagen. Ich habe wirklich das Gefühl, da tut man niemandem einen Gefallen, wenn man jetzt da lange Abschieds, also wenn ich jetzt von einer Party ausgehe, wenn ich da eine lange Abschiedsrunde mache und sage, es war so schön, jetzt muss ich leider gehen, weil ich ein bisschen Bauchweh. Das ist komisch. Ja. Und deswegen einfach tschüss, also nicht tschüss, sondern einfach gehen und bis zum Schluss. Der Schluss ist wirklich nicht schön.
Ja.
Da will ich nicht mehr da sein.
Servus Baba oder auf Wiedersehen.
Servus Baba. Das war einfach sympathisch.
Pension Schöller. Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischöller.at.